Du wohnst jetzt in Worms. Wir haben uns kennengelernt vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren in Neumünster. Du warst damals bei Bethel in Neumünster. 95, 98, ist schon ewig her. Das war gerade in der Zeit, als ich mich bekehrt habe. Da war diese Drogenarbeit, Casa Bethel, da waren wir ja schon mal. Die haben diese Konferenz und in Berlin haben wir mal eine Jugendfreizeit hingemacht. Arbeit mit Drogenabhängigen und die haben mich sehr geprägt am Anfang meines Glaubenslebens. Also sehr, sehr stark. Ich habe da viel Segen erfahren, Gott erfahren. Und Dimitri war einer, der da mit dabei war am Anfang, hat da Therapie gemacht und hat dann, also war, wirst gleich ein bisschen erzählen. Und später, dann, nachdem er fertig war mit der Therapie, ist er da geblieben, hat weiter mitgearbeitet, mitgedient und zwar gut mitgearbeitet und gedient. Und irgendwann ist eine Familie, Mario und Lina, das sind spanische oder mexikanisch, so halb, ne? Spanisch-mexikanisches Ehepaar, sind nach Russland gegangen, um Bethel Russland zu gründen, nach St. Petersburg. Und du bist mitgegangen, ihr wart das Team und ihr habt eine fantastische Arbeit gemacht. Bethel Russland ist heute riesig. Ihr habt Häuser gegründet in Finnland, in Kasachstan, Ukraine und wo noch? In Russland 5 Stellen. Also der Mann, ich meine, jeder muss tun, was Gott ihn aufgetragen hat. Aber ich glaube, ich will fleißig sein. Ich will viel tun für das Reich Gottes, weil Jesus hat so viel für mich getan. Und durch Dimitris Leben kann man wirklich sagen, haben sich viele Menschenleben verändert. Ihr habt 8, 9 Häuser aufgebaut, viele Männer und Frauen sind da durchgegangen, Therapie, sie haben Gott kennengelernt, sie sind frei geworden, sind in ein normales Leben zurück, sie dienen heute Gott und das ist Frucht auch durch dein Leben. Und ich bin wirklich so dankbar, dass Gott uns zusammengeführt hat und bitte sprich zu uns heute Morgen.
Wow. Das war zu viel. Zu viel von mir. Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Was für ein Vorrecht, heute vor Ihnen zu stehen. Ich bin begeistert über die Familie Bothe, dass ich die also so sehe. Wir kennen uns schon zwar seit 98, fast 20 Jahre. Aber wirklich, wo wir uns also angefangen, also sozusagen miteinander mehr Kontakt zu haben, ist jetzt in den letzten Jahren. Also vorher, wir haben uns gut gesehen, wir haben uns immer begrüßt, ein bisschen irgendwas ausgetauscht. Und Matthias, ja, den habe ich immer als in Erinnerung, als einen jungen Menschen, der war aber nur halb so groß wie jetzt. Also hoch war der schon immer. Aber ich war auch, also halb so groß wie jetzt. Wenn wir Besucher zu Hause haben und da haben wir ein Hochzeitsfoto im Wohnzimmer, alle sagen, wow, das ist ja Dimitri, dein Mann. Und ich sage dann zu den Gästen immer, was habt ihr denn gedacht? Also sonst hätte sie mich nicht geheiratet. Okay, ich möchte euch ganz herzlich im Namen meiner Gemeinde grüßen, ist die Freie Christengemeinde FCG Worms. Also herzlichen Gruß von den Pastoren Gerhard und Brigitte. Also ja, eine starke Umarmung. Und ich weiß nicht, ob das schon jemand gemacht hat. Ich möchte euch bitten, dass ihr ja mit der Hand einfach die Gemeinde grüßt und nächsten Sonntag werden wir euch alle sehen da. Okay, danke. Ja, Gott ist gut. Gott ist einfach gut und Gott ist immer nah. Danke für die Zeit, die du mir gegeben hast. Gestern habe ich telefoniert. Matthias, wie viel Zeit habe ich? Er sagte, nicht länger als 3 Stunden und 45 Minuten. Dann habe ich gedacht, okay, also ich werde mich kurz fassen müssen, aber das kriege ich schon hin. So, schaue ich auf die Uhr. Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart. Danke für die Zeit. Danke für deine Gnade in Jesus, dass du uns geschenkt hast, Vater. Ich bitte dich drum, Jesus, tauche uns einfach jetzt in die Gegenwart deines Wortes ein. Und bring uns Stückchen näher an die Erkenntnis, die du in dir hast. Amen. Ja, Matthias hat schon viel zu viel von mir erzählt. Also, ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Oder das heißt, als ich 8 Jahre alt war, haben sich meine Eltern bekehrt. Ich habe angefangen, mit in die Gemeinde zu gehen. War eine Baptistengemeinde. Meine Eltern sind immer noch da. Aber dann irgendwann mit 12 Jahren habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Also das Leben ist zu langweilig für mich, weil ich war ein Junge, ich mochte mich prügeln vielleicht oder irgendwas da anstellen. Und das Leben war langweilig. Ist mir langweilig vorgekommen. Und dann irgendwann haben sie mir gesagt, ja, aber du musst doch mal in die Gemeinde. Aber ich habe schon in den Kinderstunden viel mitbekommen. Und da habe ich gesagt, okay, also jetzt also ist sowieso, also wenn ich mal sterbe, nimmt mich Gott sowieso in sein Reich, weil ich noch ein Kind bin. Und die Mutter stand da mit dem Vater. Ich sagte, okay, wenn ich also nicht mehr minderjährig bin, dann gehe ich in die Gemeinde. Und meine Mutter hat ein paar Mal in den Jahren versucht, aber und dann, als ich 16 wurde, habe ich schon geraucht. Als ich 16 wurde, wir sind nach Deutschland umgezogen, wo ich 12 war. Da waren wir die Deutschen. Als wir nach Deutschland kamen, sind wir plötzlich Russen geworden. Und das war so eine schwierige Zeit für mich, weil ich weiß nicht, ob es mit dem Umzug was zu tun hatte oder nicht. Aber ich habe angefangen, hier mit 12 Jahren schon zu rauchen. Ich habe angefangen, Bier zu trinken und Wein und was mehr. Und dann irgendwann mit 14, habe ich irgendwo Marihuana gesehen. Ach, auch probiert. Und so Stück für Stück bin ich immer weiter und weiter, tiefer und tiefer, also in die Drogenwelt hineingestiegen. Und waren immer die Gedanken da, ach, wird doch nichts passieren, ist doch bloß eine Party immer. Ich bin zur Schule gegangen, ich habe meinen Schulabschluss bekommen, dann eine Ausbildung als Fliesenleger angefangen und es ging mir gut. Und als ich 16 wurde, hat meine Mutter zu mir gesagt, ach Dimitri, jetzt zu der Gemeinde. Ich sagte, ach Mama, mit 18. Und die Zeit ging, bis 18 bin ich schon drogenabhängig geworden. Aber drogenabhängig, ich habe mich immer gut angezogen, ich hatte schon ein Auto und ich dachte, ist nur meine Lebensweise. Ich bin nicht drogenabhängig, also ich nehme Drogen, aber das gehört halt zum Leben dazu. Dann wurde ich 18 und meine Mutter sagte zu mir, jetzt aber, ne? Und ich sagte, da war mir schon, also ich war schon anders eingestellt ich sagte zu der Mutter nein, zum Vater nein, ich gehe nicht in die Gemeinde, aber ich hatte Gedanken in mir, also ich habe nie den Glauben verloren oder das heißt, ich wusste, dass es ein Himmelreich gibt und ich wusste, dass es eine Hölle da ist und in mir dachte ich, wozu denn zu Gott gehen? In den letzten 5 Minuten bekehre ich mich einfach und das war's. Die Zeit ging, wir sind ein Stückchen erwachsener geworden, wir haben angefangen, stärkere Drogen zu nehmen, also ich habe mich gespritzt mit Heroin, ich war auch kokainabhängig, aber dafür, wir haben also immer gefeiert. Also war immer alles gut. Meine Arbeit, die Ausbildung ging weiter. Ich habe angefangen auch noch dazu Drogen zu verkaufen. Immer Geld gehabt, also viel in Hamburg gewesen, also in Amsterdam. Also und wir haben angefangen so Drogen in größeren Mengen zu verkaufen. Ich war 18 und ab und zu Hamburg, Altona. Also wir haben so Drogengeschäfte gemacht und damit ihr eine kleine Vorstellung habt, also wo wir zum Beispiel eingekauft oder was verkauft haben, wir haben uns in einen Raum getroffen, da musste auf dem Tisch eine Waage sein, damit wir also testen können und abwiegen können, also da musste Geld sein und wir haben immer zueinander gesagt, hey Jungs, lass uns mal jetzt also locker bleiben, nicht nervös und Hände immer schön, damit keiner von uns nervös wird, Hände immer schön über den Tisch halten, ne? Damit also, weil die Drogenabhängigen, die sind verrückt. Also sind sehr nervös. Und falls einer in die Tasche schnell greift oder so, vielleicht kann ein anderer schon was denken. Und das war mein Leben, so die letzten Jahre. Und ich war erst 19. Ich war erst 19. Meine Freunde, die waren ein Stückchen älter, aber auch nicht ganz stark. Und wir waren sehr befreundet, aber dann hat die Droge trotzdem ihr Platz genommen. Wir haben uns zerstritten. Es war kein Geld mehr da. Die Autos sind kaputt gefahren. Und die Freundschaft ist also, war nicht mehr unter uns. Und wir haben angefangen, also, wo wir gedacht haben, ja, wir sind so cool, das Leben, Partys. Wir mussten, oder ich, naja, wir alle, wir mussten anfangen, in den Geschäften zu klauen, also, damit wir, also, weiter in die Droge investieren können. Dann meine Prüfung in der Ausbildung. Ich dachte, ich habe die Theorie nicht bestanden. Zu der praktischen bin ich gar nicht gegangen und das war falsch. Also eine Katastrophe ist geschehen. Und dann noch vorher, also vorher war ich betrunken. Ich habe dann noch dazu Drogen genommen und ich hatte meine erste Überdosis. Ich war da 18. Bin ich im Krankenhaus aufgewacht. Ich wusste nicht, was passiert war. Ich konnte mich nicht erinnern. Ich war an das Bett angeschnallt. Und jetzt, also ist gleich zu mir einer gekommen, hat angefangen mit mir zu sprechen. Ich war 10 Stunden lang in Koma. Bin im Krankenhaus, glaube ich, eine Woche geblieben. Danach mit den Eltern zu der Gemeinde wiedergegangen und ich kann mich erinnern, ich sitze irgendwo da, ich höre die Predigt an und ich kann nichts verstehen. Ich kann nichts verstehen. Wisst ihr, wir können nichts tun, damit Gott jemanden erreicht. Wir können nichts tun. Das Einzige, was wir tun können, wir können das Leben im Glauben in die Hände Gottes reinlegen. Wir können den Menschen einladen, aber wir müssen auch irgendwo still und ruhig bleiben, weil alles ist seins. Er hat die totale Kontrolle. Er hat die ganze Kraft. Er hat die ganze Macht. Er hat die ganze Autorität. Und wir können von uns aus nichts tun, damit die Gnade Gottes ein Leben erreicht. Und ich kann mich heute so gut dran erinnern. Ich sitze mit den Eltern, irgendwo hinten da, und ich versuche, also, was sagt derjenige denn da? Und das geht alles an mir vorbei. Und dann nach 10 Minuten, ich fing an, mich schlecht zu fühlen, mich zu quälen quasi, was mache ich hier? Und dann bin ich ein paar Mal mit den Eltern in die Gemeinde gegangen, funktionierte nichts mehr. Und ich bin wieder in die Drogen reingestiegen und verging wieder, glaube ich, ein Jahr oder so. Und dann wieder eine Überdosis. Aha, diesmal, also ich kann mich heute auch noch erinnern, wo ich also gemerkt habe, dass was passiert ist, ich bin im Krankenwagen, das Auto fährt, es sind ein paar Ärzte da, mein Hausarzt ist auch da, weil es nachts gekommen und ich wurde mit dem Elektroschocker wiederbelebt und ich erinnere mich, ich mache die Augen auf und die Ärzte schreien zu mir, mach nicht die Augen zu, bleib hier, bleib mit uns und dann wieder Ruhe. Und dann wieder mache ich die Augen auf und wahrscheinlich waren das die Momente, die mich richtig mit dem Elektroschock wiederbelebt haben. Dann also mache ich die Augen auf, also ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, ich wusste nichts. Also mache ich die Augen auf und so eine tiefe Enttäuschung von mir selbst, also so ein Mitleid. Ich mache die Augen auf, ich sehe wieder, also dass ich im Krankenhaus bin und so ein Schmerz, wieso denn wieder? Also ich hatte vorher, wir haben Weihnachten gehabt, wir haben bei einem Kumpel in der Wohnung, also Drogen genommen, getrunken. Und da war ich 18 und wir haben ein paar jüngere Menschen unten gesehen vom Balkon aus. Und wir haben darüber gesprochen, kannst du dir vorstellen, wir werden das nie erreichen. Wir haben junge Familien gesehen. Und wir waren schon 18-Jährige, obwohl es uns gut ging. Aber irgendwo verstanden wir schon, also dass wir das Leben niemals haben werden. Dass die Drogen uns nicht loslassen. Weil da, wo wir schon Drogen gekauft haben. Wir haben ab und zu gesagt, guck mal, da wo wir hingehen, und um die Drogen zu kaufen, das ist unsere Zukunft. Und da waren richtig kaputte Menschen. Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg Altona oder Amsterdam. Also, und wir, obwohl es uns gut ging, verstanden wir schon, dass wir da also richtig gefangen sind. Und da mache ich im Krankenhaus die Augen auf und so eine tiefe Enttäuschung von mir selbst. Wieso wieder? Ich versuchte mich zu erinnern, was geschehen war, und ich konnte mich schlecht erinnern, wo ich halt so, also ich dachte, was habe ich gemacht, dass ich wieder im Krankenhaus bin? Und ich konnte mich nicht gut erinnern, also was geschehen war. Und dann plötzlich kommt eine Krankenschwester schnell zu mir, und also ich hatte einen Schlauch im Mund, in der, also ich will euch nicht erzählen, also wie ich aussah, also als ich an das Bett gefesselt war, also Schläuche und ich versuchte ihr zu sagen, dass ich Durst habe. Und sie hat mir einen Schlauch aus dem Mund rausgenommen und mir ein bisschen ein paar Tropfen Wasser gegeben. Dann ist sie gleich weggerannt, dann sind zwei mit ihr gekommen. Und einer stellt mir plötzlich die Frage, wie heißt du? Und ich sage, Dimitri. Und die gucken einander an, als ob das also was Außergewöhnliches ist, dass ich mich an meinen Namen erinnere. Und in diesem Moment begreife ich, also, dass ich nicht weiß, also, wie lange ich hier liege. Dann ist eine wieder weggerannt und um mein Bett stehen plötzlich 6, 8 Ärzte und fangen an, mir Fragen zu stellen. Und wo wohnst du? Wie alt bist du? Und dann, also, haben sie sich einander angeguckt und wow, also haben sich gewundert, dass ich noch also alles von mir weiß. Also es hat sich später herausgestellt, dass ich hatte, also mein Gehirn hatte Sauerstoffmangel, also nachgewiesen länger als 10 Minuten. Also wenn jemand hier ein Arzt ist oder so, nach 5 Minuten bleiben also ziemlich starke Schäden da. Also Gedächtnisverlust, also das Sprachzentrum kann angegriffen bleiben oder noch irgendwas. Also zumindest die Menschen, also es bleibt dann also mit ziemlich viel Veränderungen im Leben, ziemlich viel Zerstörtes. Und bei mir, also ist es nicht geschehen. Mein Vater hat ich war 2 Tage lang in Koma. Die Ärzte haben zu meinen Eltern gesagt, wenn er zu sich kommt, ist gut, aber einen Tag lang wussten sie nicht, ob ich also überleben werde oder nicht. Aber wenn er zu sich kommt, also war zu lange die Zeit, wo er angegriffen wurde von der Droge und anscheinend also wird er behindert bleiben. Mein Vater hat die 2 Tage lang gefastet, die Eltern haben gebetet, viele haben für mein Leben gebetet und Gott hat ein Wunder gemacht. Ich weiß, wie ich heiße. Ich kann stehen heute vor Ihnen. Und Gott hat das damals gesehen. Gott hat das damals gesehen. Menschen nicht. Aber Gott kennt deine Zukunft. Da, wo du dich heute befindest, ist eine Transitreise in die Zeit, die Gott morgen für dich hat. Wo wir uns mit Matthias in Neumünster kennengelernt haben, da war eine Vorbereitungszeit für uns. Für die Zeit, die Gott für uns in der Zukunft hat. Manchmal denken wir, Mensch, also schränken wir Gott ein. Wir quälen uns zu doll. Oder wir möchten also zu schnell laufen. Aber Gott hat für alles seine Zeit. Gott hat für alles seine Zeit. Wir können nicht immer lachen. Wir können auch nicht immer traurig sein. Ein weiser Mann in der Bibel sprach über die Zeit und hat das sehr gut ausgelegt und sagte, es gibt eine Zeit von Zerstreuen. Und manchmal befinden wir uns in einer Zeit, wo wir zerstreuen. Das heißt aber nicht, also, dass wir uns nach dieser Zeit beurteilen müssen oder unseren Nächsten. Vielleicht ist nur eine Zeit. König David hatte auch, sehen wir, die Menschen aus der Bibel haben auch verschiedene Zeiten hinter sich. König David ist einmal mit den Philistern aufgestanden gegen das Volk Gottes. War eine Zeit, aber dann ist die Zeit wieder in eine andere Richtung gegangen. Wir müssen Geduld haben, um mit der Zeit Gottes in unserem Leben umzugehen, und wir müssen Geduld haben und versuchen zu unterscheiden die Zeiten, die die Menschen haben, weil unsere Nächsten, unsere Geschwister, sie haben auch verschiedene Zeiten. Und da müssen wir Gnade haben, um miteinander umzugehen, weil wir sind eine sehr große Familie. Eine Gemeinde ist eine Familie. Wir sind Geschwister in Jesus. Ein Glaube, ein Gott, eine Taufe. Wir sind Geschwister. Wisst ihr, in der Familie gibt es kleinere und größere und mittlere. Gibt es diejenigen, die gerade anfangen, also sprechen zu lernen. Manche liegen nur da und sprechen noch gar nicht. Die anderen sind schon ein Stückchen reifer. Die anderen können schon erwachsen sein. Oftmals geschieht es, dass jemand, ich bin groß, also ich habe 3 Kinder. Katrin ist die Älteste, Johanna die Mittlere und Mark ist der Jüngste. Katrin ist in St. Petersburg geboren, Johanna in Moskau und Mark in Worms. Ich erzähle jetzt von Mark, aber Katrin und Johanna waren genauso. Also manchmal sagt, ich bin groß. Ich bin groß. Also wenn du zu ihm sagst, nein, ich bin groß, ich verstehe das schon. Und er beweist immer, dass er etwas versteht und groß ist. Katrin, die ist jetzt 12, die beweist es nicht mehr. Sie weiß es einfach, dass es irritiert sie nicht, wenn Mark da steht und hier versucht zu beweisen, dass er groß ist. Aber Johanna, die ist erst 6, die irritiert das schon ab und zu. Wenn Mark etwas wegnimmt und ich versuche jetzt zu sagen, Johanna, der ist doch noch klein. Ja, Papa, aber ich will es auch haben. Das ist doch meins. Katrin ist schon reifer. Kann sagen, okay, er spielt jetzt 2-3 Minuten damit und dann vergisst er das, er lässt er irgendwo liegen und dann habe ich es wieder. Johanna dagegen nicht. Und so müssen wir akzeptieren, müssen wir im Glauben empfangen, dass wir eine Familie sind, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir im Glauben annehmen, ist jetzt ein schwieriger Punkt. Erstmal sind wir erwachsene Menschen, sind zu Gott gekommen und dann plötzlich, also wir erwachsene Menschen vielleicht, also Hochschulreife, vielleicht ein Architekt, Ingenieur, Arzt und jetzt will mir jemand sagen, dass ich noch ein Baby bin? Keiner will es sagen. Wir nehmen nur Sachen aus der Bibel heraus und sagen es laut, was in der Bibel steht. Und so verstehen wir Stück für Stück, wie wir miteinander besser leben und umgehen können, damit wir in Gott weiter wandeln. Und es gibt Sachen, die können wir nicht einfach wegschaffen. Es wird immer Kinder geben und Kinder, die in der Familie bleiben, sie werden wachsen. Aber dafür werden andere kommen. Und das ist immer ein Prozess der Reife. Immer ein Prozess der Reife, dass wir durchleben können. Und meine Eltern waren Christen. Und plötzlich haben sie gemerkt, ihr Sohn geht kaputt. Geht Richtung Tod und können nichts machen. Und meine Eltern sind immer noch sehr treue Christen. Sehr treue Christen. Sie gehen immer in die Gemeinde, sie bezahlen immer den Zehnten. Ihr Leben ist basiert auf dem Glauben. Aber dann sehen sie plötzlich ein Kind, das in Drogen kaputt geht. Sie können nichts machen. Sie können nichts unternehmen. Die Menschen um sie herum fangen an zu sagen, aus ihm wird nichts. Er wird nur in Drogen sterben. Also taugt nichts. Also, und dann ist eine Familie gekommen nach Deutschland, aus Kiew, aus einer charismatischen Gemeinde. Das waren schon die waren schon fast 70 Jahre alt. Und dann kommt die Oma zu meiner Mutter an und spricht sie an und sagt, weißt du was, Erna? Ich hatte gestern im Gebet eine Vision. Du sollst dir über deinen Sohn keine Sorgen machen. Bete weiter, segne ihn, weil ich habe deinen Sohn Dimitri gestern in der Vision predigen sehen. Er wird im Leben predigen. Und das hat meine Mutter sozusagen zu Gefühlen gebracht. Sie hat angefangen zu weinen und war ein Stück Hoffnung. Also wir Christen, wir müssen also nicht nur mit unseren Augen sehen. Wir können auch die Augen des Glaubens auftun und sagen, dass für Gott alles möglich ist. Mein Leben ging weiter und weiter kaputt. Und dann irgendwann begriff ich, also, dass ich zu einer Therapie muss. Ich habe gesagt, okay, ich fahre hin. Ich habe in Frankfurt habe ich eine Stelle gefunden, christliche Therapie, Haus mit Erneuer, glaube ich, heißt das. Und da musste ich einen Entzug vor der Therapie, einen Entzug machen. Habe ich auch gemacht. Aber dann, Anmeldebogen, den ich ausgefüllt habe, ich wusste nicht, also meine Eltern haben ihn ausgefüllt, ich habe nur unterschrieben, aber sie wussten nicht, wie viele Gerichtsverhandlungen noch also vorstehen. Und sie wussten ja nicht, was ich in den letzten Monaten gemacht habe und haben geschrieben, keine, wussten ja nicht. Und die haben das irgendwie durchgecheckt und ich musste am Freitag nach Frankfurt fahren und am Donnerstagabend rufen sie mich an und sagen, Herr Granson, wir können dich leider nicht aufnehmen bei uns, weil wir glauben, da du noch also sechs Gerichtsverhandlungen vor dir hast, wir denken einfach, dass du nicht ins Gefängnis möchtest, aber dein Leben eigentlich nicht verändern möchtest. Aber wir haben dir eine andere Stelle gefunden. Bethel, Neumünster. Sag ich, was? Ich bin da 2 Jahre lang zu der Berufsschule gefahren. Ich kenne die halbe Stadt. Und ja, so bin ich nach Bethel in Neumünster gekommen. Das erste Mal habe ich einen Spanier im Leben gesehen, einen Italiener. Das war so ein alter Bauernhof, das also Stück für Stück umgebaut wurde. In Frankfurt musste ich ein Zimmer haben mit meinem WC, also Dusche, alles im Zimmer. Und jetzt bin ich also nach Bethel in Neumünster gekommen, ein großes Zimmer. 6 Schlafplätze in ein Zimmer, dann eine Dusche Kommun, also heißt ein Raum mit 3 oder 4 Duschbrausen. Also ich denke, Mensch, wo bin ich denn hier gelandet? Aber das war der Ort, wo Gott mich berührt hat. Nach einem Monat ist mir alles seltsam vorgekommen. Da haben sie geklatscht und ich dachte, Mensch, jetzt bin ich auch noch in eine Sekte gelandet. Und dann denke ich, die klatschen an denjenigen, der in der Mitte mit der Gitarre steht. Und einer betete immer, ein Italiener, ganz laut. Nach ein paar Tagen stelle ich fest, ist nicht italienisch. Was betet er da? Und dann bin ich zu einem Leiter hin, Antonio, ein Spanier, sprach sehr schlecht Deutsch, ohne Zähne. Oder teilweise. Und ich sagte, Antonio, also wieso applaudiert ihr denjenigen, der da in der Mitte mit der Gitarre steht? Er sagt, nein, wir applaudieren nicht an den Menschen. Wir machen das für Gott. Guck mal die Bibel. Und er hat immer die Bibel aufgeschlagen. Und ich hatte einen Respekt vor der Bibel. Also ich bin gleich so, naja, okay, wenn das an der Bibel steht, wahrscheinlich wusste ich es nicht. Also okay, dann bleibe ich nach ein paar Tagen. Antonio, der Vito, der betet nicht auf Italienisch. Was blabbert er da? Er sagte, na ja, guck mal, Dimitri, er betet, ist nicht italienisch, aber guck mal, in der Bibel steht, Korinther, guck mal, da, er hatte die Gabe des Heiligen Geistes. Oh, nochmal etwas, also nochmal habe ich etwas nicht gewusst und ich dachte, okay, wenn das in der Bibel steht, dann zumindest. Und dann einmal morgens um 5 Uhr bin ich wach und ich fange an, über mein Leben zu denken. Ich habe schon also sehr gute Pläne gemacht, weil ich war der, also wir waren drei Freunde, aber derjenige, der die meisten oder fast alle Pläne gemacht hat, das war ich immer. Ich war immer der einen Plan hat. Und jetzt hatte ich auch Pläne. Jetzt werde ich also nicht mehr drogensüchtig, dann komme ich raus, dann brauche ich ganz dringend viel Geld und Bibi, also alles, was ich gedacht habe. Und ich werde wach um 5 Uhr morgens. Also es ist eine Seltenheit immer noch, also dass ich um 5 Uhr aufstehe, wenn ich nur abends also irgendwas sehr, also viel getrunken habe, also dass ich, dann stehe ich noch vielleicht auf, aber sonst. Und da bin ich aufgewacht um 5 Uhr morgens und habe angefangen, über mein Leben nachzudenken. Das waren Gedanken, aber das war die Stimme des Heiligen Geistes. Und plötzlich denke ich, okay, du wolltest immer also, die letzten Jahre hast du gesagt, dass du musst nicht an mich glauben, an Gott glauben. Du hast ja immer die letzten 5 Minuten. Und dann ist mir plötzlich wahr geworden, dass ich die letzten 2 Mal die letzten 5 Minuten nicht gehabt habe. Das habe ich gar nicht gesehen, also mir ist es gar nicht aufgefallen. Dann kommt ein Gefühl in mir, also einen dritten Mal wird es nicht geben. Und ich habe so eine Liebe gespürt von Gott. Und ich habe gesagt, im Bett, da liegt Jesus, komm in mein Herz rein. Morgens bin ich aufgestanden mit einem Lächeln im Gesicht. Ich sage, ich habe mich bekehrt und die alle, wer hat mit dir gebetet? Ich sage, keiner, ich im Bett. Ah. Ja, und wie war das? Und die Freude war in mir. Und die Menschen konnten die Freude sehen. Ich habe mich verändert. Zumindest also von Tod in das Leben rein. Die Veränderung, die dauerte noch, also von Drogensüchtigen an einen Gottesdiener, die dauerte ein bisschen länger, aber erstmal die wichtigste Veränderung, die ist so schnell eingetroffen. Sobald einer sagt, Jesus, komm in mein Herz rein, ist er immer da. Werde mein Gott, mein Herr. Jesus ist sofort da. Seine Gnade ist sofort da. Und ich bin dann in Bethel leben geblieben für 13 Jahre. In Deutschland für 2 Jahre. Dann hat mich Raul Reyes, ist mein geistlicher Vater, der hat mich nach Mexiko ausgesandt, in eine Bibelschule, wo ich 1 Jahr lang war. Als ich von Mexiko nach Deutschland wiederkam, wurde die Gruppe vorbereitet für Russland. Ich bin dann mit der Gruppe mitgefahren nach St. Petersburg. Wir waren 6 Menschen, die nach Russland gefahren sind. In St. Petersburg sind wir jetzt also um die 50 Mitarbeiter in 4 Städten. Insgesamt ist die Gruppe bei, glaube ich, 250 Personen. 2004 wurden wir ausgesandt nach Moskau, um dein Werk zu gründen. Also in Moskau sind wir bei 100 Personen, wo ich mit meiner Frau als Pastoren gedient haben. Wir haben dann, also in Russland, wir haben dann Bethel Ukrainien gründen können mit Menschen, die als Drogenabhängige zu uns gekommen sind. Wir haben sie hochgezogen. Gott hat uns die Gnade gegeben, damit sie ihr Leben an Gott übergeben und einfach da bleiben, um Gott zu dienen. Und so ist das Werk in Ukraine entstanden, wo jetzt bei 60 Menschen ist. Genauso haben wir auch das Werk in Kasachstan gegründet mit Menschen, die auf der Straße waren. Menschen, an die keiner geglaubt hätte. Wir haben Menschen angenommen, also die keiner anfassen möchte. Wir haben Menschen aufgenommen, also in Moskau, also von der Straße, also mussten wir die Kleidung sofort in eine Tüte rein, verbrennen, also Menschen desinfizieren und eine Dusche, ein sauberes Bett geben, also neue Kleidung in ein Extrazimmer, weil das also vielleicht irgendwelche ansteckende Infektionen hat. Und wir haben jetzt Menschen, die wir so aufgenommen haben, und heute predigen sie das Evangelium. Menschen, die keine Zukunft gehabt haben, die keine Hoffnung gehabt haben, wie ich. Ich habe keine Zukunft gehabt. Die Welt hat gesagt, dass ich keine Frau haben werde, ich werde keine Kinder haben und außerdem, ich werde früh, jung sterben. Und Gott hat gesagt, nein, nein, ist nicht so. Du hast eine Zukunft in Jesus. Weißt du, unsere Kinder haben eine Zukunft in Jesus. Vielleicht sehen wir nicht, was wir wollen. Aber dann müssen wir Gott übergeben. Wenn wir etwas nicht machen wollen, nicht machen können, kann das Gott machen. Weil da, wo die menschlichen Kräfte aufhören, erst da fängt die Gotteskraft an. Manchmal versuchen wir aus unserer Kraft heraus etwas zu machen, etwas aus unserer Weisheit heraus, etwas zu begreifen. Aber das, was wir begreifen müssen, dass Gotteskraft da anfängt, wo unsere Kraft aufhört. Aber wir wollen manchmal die Kraft zeigen. Wir wollen manchmal so stark und weise sein. Wir wollen manchmal diejenigen sein, die für alles eine Antwort haben. Aber manchmal ist es besser zu sagen, ich weiß es nicht. Lass uns sehen, was Gott machen wird. Weil ich kann jetzt nichts mehr machen, damit Gott anfängt, etwas zu machen. Aber da, wo wir noch die Kraft haben, die Fähigkeiten, die Weisheit, deswegen ab und zu funktioniert und klappt im Leben irgendwas nicht, weil da immer noch wir sind mit der Kraft, die wir haben. Und wir müssen im Leben lernen, Gott den Raum zu geben, damit er durch unseren Glauben wirken kann. Und so sind wir, dann haben wir noch Bethel Finnland gegründet, wo später der Hauptpastor von Russland gezogen ist, mit der Frau, sind immer noch da. Und Bethel Estonien haben wir, Estland, glaube ich, oder Estonien. Estland. Da haben wir auch Menschen. Und also, Gott tut etwas. Gott kann vieles tun. Und meine Eltern haben im Leben erfahren können, dass Gott treu ist. Wisst ihr, es waren Menschen da, die haben zu ihnen gesagt, ihr müsst mal in euch reinschauen, ihr habt vielleicht etwas in eurem Leben, also eine Sünde, die auf eure Kinder rübergegangen ist. Und die Eltern haben gesagt, ja, wir haben uns durchgeforscht, also wir sehen nichts. Aber Gott hat seine Wege. Gott hat seine Wege. Gott hat seine Wege. Wisst ihr, ich möchte einen Psalm lesen. Oder lass uns mal Psalm 73 aufschlagen. Das sind die Zeiten, die wir manchmal haben. Vielleicht wir nicht, vielleicht bin ich das nur mit meiner Frau. Aber ich kann mich ab und zu, also mit diesen Stellen identifizieren. Psalm 73. Vers 1 sagt uns, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Gott ist gut. Also wenn du ein reines Herz hast, Gott ist gut in deinem Leben. Manchmal, die Umstände sind nicht gut. Das Herz ist aber rein. Manchmal machen wir Fehler. Aber aus Versehen. Manchmal treffen wir falsche Entscheidungen. Aber in dem Moment sind wir überzeugt, dass wir richtig handeln. Und in dem Moment haben wir aus der Überzeugung heraus ein reines Herz. Und die Bibel sagt, wenn du auch einen Fehler begonnen hast, aber aus einem reinen Herzen heraus, die Bibel sagt, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Gott bleibt trotzdem gut, auch wenn wir nicht perfekt sind, auch wenn wir Fälle beginnen, auch wenn wir es aus Versehen tun, aber wenn wir aus reinen Herzen heraus versuchen zu leben, im Glauben vor Gott, im Heiligen Geist, Gott bleibt gut für uns. Und Vers 2, wow, ist einfach ein, also Menschensleben, also sind ab und zu, also Sachen, die Gedanken, die zu mir, die mich auch besucht haben. Steht geschrieben, ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Wow! Also manchmal, die Geburt unserer Tochter Katrin in St. Petersburg, da haben die Ärzte Fälle begonnen, also das Kind ist fast gestorben, meine Frau ist auch fast gestorben und dann also als schon alles ruhig wurde, also alle sind am Leben geblieben, meine Frau, die Olga, sagt, also da waren also 4 Frauen, die also auf die Geburt gewartet hatten und die Olga sagt, wieso, also wir dienen Gott, wir folgen Gott nach, wir retten Menschen, also jetzt aus 4 Frauen, nur unser Kind ist fast gestorben. Nur ich bin fast gestorben. Wieso passiert es uns? Und manchmal sind also Gedanken da, also wo du durch die Stadt läufst und vielleicht hast irgendwelche Mängel, irgendwelche Schwierigkeiten. Die Gesundheit ist auch vielleicht ein bisschen angegriffen. Dann siehst du die Menschen und denkst, aber bin ich nicht etwa derjenige, der Gott immer anbetet? Müsste es mir eigentlich nicht am besten von allen gehen? Passiert das manchmal oder nicht? Oder besuchen die Gedanken nur mich? Ah, komm, gib ein Zeichen, wer die Gedanken mal gehabt hat, dass ich mich ein Stückchen leichter, sonst bin ich, wie der Apostel Paulus sagt, der letzte Sünder. Und ja, danke. Ich greife jetzt ein paar Verse heraus, aber ihr könnt zu Hause den ganzen Psalm durchlesen. Vers 9. Sie prallen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre Worte, hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, so dass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Also was jetzt im Lande passiert, manchmal also die Veränderungen, die in verschiedenen Bereichen getroffen werden, also viele, also die Gottesfurcht geht verloren. Wo bleiben wir? Alles wird über die Gemeinde gestellt, über die gesunde Moral. Und dann bleiben wir da stehen, also ist gar keine Gottesfurcht mehr da. Also was geschieht? Also und anscheinend geht alles gut. Und dann ab und zu, also hier wurde die Gesundheit auch angesprochen, also wo er sagte, ich aber wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter meinen Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging, sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen, sind stark und gesund. Und manchmal, die Gesundheit ist auch so eine Sache, die uns also ziemlich beeinflusst. Unsere Verwandtschaft, unsere Kinder und der Boden unter unseren Füßen kann schwach werden. Und er sagt, beinahe bin ich zu Fall gekommen. Und können die Gedanken kommen, Vers 13, war es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beginne? Manchmal kommen die Gedanken, bringt das noch was, die Gemeinde zu besuchen? Bringt das noch was, also das alles, meine Kraft zu investieren, meine Zeit zu investieren, meine Finanzen zu investieren, bringt das überhaupt was? Und die Gedanken, also die Erfahrung, die der Psalmist hier für uns dagelassen hat, ist in die Ewigkeit mitgegangen. Millionen, Milliarden von Menschen haben die Stelle gelesen, werden in der Zukunft noch lesen, weil das ein Teil des Lebens ist. Weil die Gedanken, die kommen, man weiß nicht, woher die kommen. Man weiß nicht, wohin die gehen. Sind wie die Vögel. Aber ab und zu bleiben sie da und fangen an, ein Nest zu machen. Und ein Prediger sagte, pass auf, dass die Vögel nicht ein Nest machen. Und also die Küken schlüpfen nicht aus. Weil wenn wir die Gedanken einfach da lassen, aber Gott sei Dank, dass wir ein Wort haben. Gott sei Dank, dass wir Geschwister haben. Gott sei Dank, dass wir ein Haus haben, wo wir reinkommen können und uns darstellen und zulassen, dass Gott uns anspricht. Dass die Hoffnung, dass im Heiligen Geist uns wieder reinwäscht. Und Vers 16 steht ist geschrieben, deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. War schon jemand mit diesen Gedanken da? Also, guckst du also die ganze Welt an, allen geht es besser. Ich komme aus deiner Gegenwart und ich fühle mich kaputt. Ich fühle mich verlassen. Ich habe deine Not, dein Problem. Und es scheint so aus, als ob es mir immer schlechter und schlechter geht. Und der Mann, also deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Wisst ihr, also wo unsere Tochter Katrin geboren wurde, also ist fast gestorben. Also die Ärzte haben gesagt, also dass sie wahrscheinlich nicht durchkommt. Dass sie heute ist sie 12 Jahre alt. Geht in ein Gymnasium, spricht Deutsch, Russisch, Latein, Englisch und ist ein sehr fähiges Mädchen. Wir haben angefangen, Hände auf sie aufzulegen. Viele Christen in vielen Ländern der Welt haben für das Mädchen gebetet. Sie hat mit 9 Monaten angefangen, rein zu sprechen. Also klar, sie konnte alle Worte nicht. Aber als sie 9 Monate alt war, konnte sie sprechen und man konnte sie verstehen wie jetzt mich. Also mit ihrem Wortschatz. Aber alle haben sie gewundert und wir haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Sie hat ein Gedächtnis, wenn sie irgendwelche Gedichte aufhat. Meistens geht sie von der Schule nach Hause und auf dem Schulweg hat sie schon auswendig gelernt. Also, und wir denken, also Gott hat sie einfach ganz stark gesegnet. Weil viele haben für sie gebetet. Und dann hat mich Gott angesprochen, ich lese die Bibel, ich muss also, Katrin ist eine Intensivstation, also ist ein anderes Krankenhaus, meine Frau ist ist da im Krankenhaus, wo die Kinder zur Welt kommen. Und ich sitze abends da und denke, Mensch, morgen muss ich zu der Olga, sie besuchen, etwas hinbringen, dann, nachdem ich da war, fahre ich zu Katrin, also so ein ganz kleines Baby, das also fast gestorben ist. Und ich mach die Bibel auf, einfach, ich war total kaputt. Ich mach die Bibel auf, einfach da, wo die Augen hinschauen, fange an zu lesen. Ich ist an der Stelle aufgeschlagen, das Buch, wo geschrieben steht, wo David vor Saul stand und sagte, ich habe einmal den Bären besiegt, ich habe einmal den Löwen besiegt und den besiege ich auch. Und ich fing an zu weinen und dachte, Gott, du hast so viele Wunder gemacht. Und ich fühlte, wie Jesus mich ansprach. Und er sagte, und die Schwierigkeit werde ich auch besiegen, das Problem. Eine Freude ist in mir reingekommen. Ich bin zu der Olga, zum Krankenhaus gekommen und sagte, weißt du was, ich mach die Tür auf und ich sehe sie mit einem Lächeln im Gesicht. Und Das hat mich überrascht, weil die drei Tage zuvor, ich bin immer reingekommen und sie war kaputt. Also sie hat die Babys weinen hören, aber unser Bettchen stand leer. Und ich mache die Tür auf und sie lächelt. Und sie sagt zu mir, Gott hat mir ein Wort gegeben. Und ich sage, Gott hat mir auch ein Wort gegeben. Und dann saßen wir zusammen da. Ich habe mein Wort vorgelesen. Sie hatte sehr starke Schmerzen, also dass die Ärzte einen Fehler gemacht haben. Also sie konnte die Ärzte nicht sehen, also war so. Aber Gott hat ihr einen Psalm gegeben, wo sie die Ärzte verzeiht hat. Also und gut, ist eine ganze Predigt, aber okay. Ich erzählte, weißt du, Gott hat so viele Sachen in meinem Leben gemacht. Und das macht Gott auch. Erinnere dich, was für Wunder, was für Sachen Gott schon in deinem Leben gemacht hat. Er hat damit nicht aufgehört. Er will weiter tun. Er will sich weiter offenbaren. Und dieser Psalm sagt, deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Wisst ihr, wir haben viele Fragen ab und zu. Aber seid mal ehrlich, ist schon jemand zu der Gemeinde so kaputt angekommen, mit vielen Zweifeln, mit vielen Schwierigkeiten, aber dann irgendwie im Lobpreis oder durch die Predigt oder einfach durch hier zu sein, plötzlich besucht eine Ruhe, ein Frieden dein Herz. Und dann ist wieder eine Hoffnung da, ist wieder ein Leben da, ist wieder eine Ermutigung da, ist wieder irgendein Bruder da, der dich so anspricht, der dich umarmt, du deine Schwester und sagt, hey, und dann gehst du nach Hause und denkst, boah, ich wollte heute gar nicht herkommen, aber wie gut, dass ich trotzdem hergekommen bin, weil Gott ist gut für alle, die ein reines Herz haben. Amen. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Also, mir bleiben noch 3 Stunden. Okay. 45 Minuten haben wir hinter uns. Jetzt die 3 Stunden. Halleluja. Eine Stelle. Ich habe euch nicht die Wahrheit gesagt. Matthias sagte 40, 45 Minuten. Ich sagte, okay, die 3 Stunden wahrscheinlich hat mir jemand anders was gesagt. Hebräer Kapitel 6, Vers 19. Sehr schöner Vers. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seelen. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Also was haben Sie da schon? Aha, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Wisst ihr, wer dieser Anker ist? Wer ist dieser Anker? Jesus. Wisst ihr? Und ist im Inneren, hinter dem Vorhang. Aber wir haben noch größere Gnade, der Vorhang ist nicht mehr da, war zerrissen. Aber Jesus geht weiter, ist im Herzen des Vaters und hält uns fest mit seiner Hand und selbst befindet sich da an Rechten des Vaters. Und das Leben, die Umstände können katastrophal sein, aber unser Anker ist fest. Unser Anker ist fest. Weißt du, und deine Kraft,
geht aus ihm heraus. Im Heiligen Geist durchdringt dein Leben, ob du es glaubst oder nicht. Aber wenn du es glaubst, dass Jesus da ist, er spricht dich immer an. Die Bibel sagt, vor allen Dingen behüte, bewahre dein Herz, weil Gott ist immer dabei, in uns etwas Neues zu schaffen, uns eine neue Hoffnung zu geben, uns zu sagen, dass er treu ist, uns zu sagen, dass er die Gebete erhört, dass er treu ist und dass wir, wenn wir nicht weiterkommen, dass wir einfach an ihn unsere Sachen überlassen müssen. Er ist gut, er ist treu. Entschuldigt, normalerweise mache ich das nicht. Letzte Stelle. Ich mag das gar nicht. Wenn jemand das zwei, dreimal ankündigt, dann sitze ich schon da und sage, buh, das ist schon beinahe ganz an der Grenze der Lüge. Ne? Psalm 37, ab Vers 25. Ich hatte ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die auf Gott vertrauen vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln müssten. Vielmehr geben sie großzügig und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Wisst ihr, einmal hat mich eine Frau, eine Dienerin, also Mitarbeiter von Bethel, die ist jetzt die Frau des Leiters in Estonien, sie heißt Nastja, wie ihre Schwester hieß, erinnere ich mich nicht mehr, aber sie hatte Krebs und Nastja hat mir gesagt, kannst du bitte mit mir nach Hause kommen und für meine Schwester beten? Ihre Schwester hatte zwei kleine Kinder und hatte Brustkrebs und also war schon, also ihr sind wenige Monate geblieben. Ich habe gesagt, okay, wir gehen, gerne gehe ich mit. Und ich hab die Schwester so frustriert gesehen, sie weint, sie hatte schon keine Haare mehr, hatte viel Chemotherapie. Und also ihr sind nur noch, die Ärzte sagten, vielleicht ein bis zwei Monate geblieben. Der Mann ist da, also die ganze Wohnung, also ich bin reingekommen, da spürte man also den Geist des Todes. Ich bin reingekommen und sie weinte und weinte und ich sagte, ich hab angefangen mit ihr zu weinen. Ich habe sie dann umarmt und sagte, weißt du, wir müssen die Wahrheit ins Gesicht sehen. Sind jetzt die letzten Tage, die du da bist? Und sie sagte, ja, ich mache mir Sorgen über meine Kinder und alles. Ich sagte, guck mal. Also so oder so, also wirst du deine Kinder verlassen müssen. Aber es macht einen Unterschied, wie du gehst. Und ich habe ihr diese Stelle vorgelesen. Ich habe ihr gesagt, du kannst mit leeren Händen deine Familie verlassen und du weißt nicht, wohin du gehst. Aber wenn wir nicht miteinander beten, wirst du Gott nie sehen. Und sie sagte, ich will mit dir beten. Und ich sagte, guck mal, die Bibel sagt, die Bibel verspricht uns, ist eine Verheißung. Ich hatte ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden. Und Gott greift weiter. Er weiß, was für uns wichtig ist. Unsere Familie ist uns wichtig. Unsere Kinder sind uns wichtig. Und diese Stelle ist die Verheißung, die wir mit meiner Frau für unsere Familie genommen haben. Wir haben gesagt, Gott, danke für die Stelle, weil ein Segen haben nicht nur wir. Dein Wort sagt, dass ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Vielleicht, also deswegen, also weißt du, Gott ist gut für die, die ein reines Herz haben. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen danach sich ausstreben, besser zu sein, aber vor Gott zumindest ein reines Herz. Und weißt du, Gott ist gut, Gott ist treu und Gott wird nicht nur dich segnen, er verheißt, dass er auch deine Familie segnet, dass die nicht in Armut leben werden und dass die für andere noch ein Segen sein werden. In meinem Leben habe ich das erlebt. Meine Eltern haben das erlebt. Und in den Eltern, im Leben meiner Kinder werden wir das erleben. Und in euren Kindern, in ihrem Leben, im Namen Jesus bekenne ich das heute, dass wir das erleben werden. Gott ist gut. Amen.
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 Sehr stark.